Treuer Vater, wir wollen dir noch einmal danken für deine Gnade. Danke, dass wir solche Lieder singen dürfen, uns auf dich besinnen dürfen. Du bist unser Herr, unser Heiland. Wir lieben dich und wir sind so dankbar, dass du ans Kreuz gegangen bist, dass du für uns gestorben bist, dass wir heute hier sein dürfen, um dich anzubeten. Segne diese Zeit, lenke unsere Herzen ganz auf dich, dass wir alles, was uns vielleicht bekümmert, was uns ablenkt, zur Seite tun, um wirklich auf dein Wort zu schauen, von dir wieder zu empfangen, um unsere Herzen, unser Leben auf dich auszurichten, zu deiner Ehre. Amen. Ich habe mir diese Woche die Frage gestellt, wie würde es sein, wenn es keine Sünde in dieser Welt geben würde? Wie wäre es, wenn wir alle sündlos leben könnten? Wie würde die Welt, wie würde unser Leben dann aussehen? Was wäre dann anders? Manche würden vielleicht sagen, naja, keine Ahnung, was ist dann anders? Aber wie würde deine Ehe aussehen? Kein Streit, keine Konflikte, keine falschen Erwartungen, pure Harmonie, oder? Wie würde deine Erziehung aussehen von den Kindern? Keine Ungehorsamkeiten, ja, kein Zorn, kein Zanken, ein wunderbares Miteinander. Wie würde deine Arbeit aussehen? Keine Eifersucht, kein Neid, kein Diebstahl und keine Undiszipliniertheiten. Oder wie würde deine Schule, Uni oder Ausbildung aussehen? Kein Mobbing, kein Schummeln und keine Probleme. Oder wie würde es in deinem Herzen aussehen? Keine Anfechtung, keine Versuchung, nichts durchs Internet, was einen irgendwie zu Fall bringen könnte, keine anstößige Werbung, kein Hochmut, keine Angst, keine Sorgen und keine Nöte. Wie würde das Leben ohne Sünde aussehen? Wäre das nicht schön? Leider wissen wir alle, dass wir nicht in dieser Welt leben, richtig? Sondern wir leben in einer gefallenen Welt, in gefallenen Körpern, mit gefallenen Herzen, wir alle. Und deswegen ist es richtig zu sagen, dass absolut alles Böse und alles Schlechte dieser Welt wegen der Sünde ist. Denn wenn es keine Sünde geben würde, dann wäre alles gut, es wäre sehr gut. Aber wegen der Sünde ist alles sehr schlecht. Von Weltkriegen bis Terrorismus, Massenmorden, Flugzeugabstürzen, Unfällen, Krebs, Herzfehler, ja alle Krankheiten bis hin zu zerbrochenen Beziehungen, alle Scheidungen, alle Verbrechen, alle Konflikte, allen Streit, alle Kämpfe, alle Enttäuschung, alle Sorgen, alle Kämpfe, alle Ängste, alle Schuld, alle Depression, allen Leid, alle Begierden, alle Lüste, alle Selbstsucht, aller Stolz, aller Hass, aller Eifersucht, alle Rebellion, alle Morde und aller Ungehorsam liegen gegründet in der Sünde. Zusammenfassend, alles Böse, alle Verfehlung und aller Tod ist wegen der Sünde, mit der wir alle in unserem Leben zu tun haben. Doch wie kam es eigentlich dazu? Wieso leben wir heute in dieser gefallenen Welt, in dieser sündigen Welt? Wie kam es dazu? Warum müssen wir heute in einer gefallenen Welt leben? Und dazu müssen wir ganz an den Anfang in Gottes Wort gehen, nämlich in 1. Mose 3, wo wir uns heute befinden. 1. Mose 3, die Verse 1 bis 6, nämlich beim Sündenfall des Menschen. Und deswegen ist vielleicht 1. Mose 3 eines der wichtigsten Kapitel der ganzen Bibel, weil uns hier erklärt wird, warum die restliche Schrift von dem Erlösungsplan Jesu Christi spricht. Jeder von uns also heute hier muss 1. Mose 3, 1 bis 6 und die folgenden Verse absolut verstehen, damit wir begreifen, warum heute die Welt so ist, wie sie ist. Damit wir uns selber besser verstehen, unsere sündige Natur, alles liegt gegründet in 1. Mose 3. Denn wir alle fallen heute noch in der gleichen Weise wie damals Adam und Eva. Und du sagst, genauso, in gleicher Weise? Ja, genau, genauso wie sie damals. Und das wollen wir heute sehen mit unserem Predigtthema in eurem Wochenblatt, die Ursünde der Menschheit, Unglaube. Und 1. Mose 3, 6, 1 bis 6 gibt uns vier Reaktionen, um gegen den Unglauben, gegen die Sünde in unserem Herzen zu reagieren oder gegen vorzugehen. Vier Reaktionen wollen wir uns heute anschauen. Und wenn wir uns anschauen in der Schrift, es ist immer wieder verblüffend zu sehen, dass nur zwei Kapitel, 1. Mose 1, 1. Mose 2, sprechen über einen sündlosen Zustand. Alles war gut, Oder alles war sehr gut. Ein perfektes Universum hatte Gott geschaffen. Doch nur ganze 2 Kapitel bleibt diese Vollkommenheit bestehen. Denn bereits im 3. Kapitel finden wir eine dramatische Szene, die erklärt, warum die Welt heute so ist, wie sie ist. Kapitel 3 erklärt, warum dein Leben so ist, wie es ist. Ja, Kapitel 3 erklärt, warum du, ich und jeder Mensch auf dieser Welt nur eine Not hat. Und diese Not ist die Not nach einer Erlösung, Errettung. Es ist die Not nach einem Erretter. Es ist die Not nach Jesus Christus. Doch warum jeder von uns Jesus Christus als persönlichen Herrn und Retter wirklich nötig hat, das wird deutlich in 1. Mose 3. Und es bringt uns auch gleich zu unserer ersten Reaktion auf die Angriffe der Sünde des Unglaubens in unserem Leben. Und das ist erstens, lass dich nicht von Zweifeln verführen. Lass dich nicht von Zweifeln verführen. Und so wollen wir zu unserem Text kommen. 1. Mose 3, Vers 1. Da heißt es, aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Nachdem also Gott die Welt so wunderbar und perfekt geschaffen hatte, sehen wir hier nun in Vers 1 von Kapitel 3 das Auftreten der Schlange im Garten von Eden. Und die Schlange war kein anderer als die Personifizierung Satans, dem gefallenen Engel, weil er so sein wollte wie Gott, der so oft als Schlange bezeichnet wird. Er ist die alte Schlange, was uns Offenbarung 12, 9 und Offenbarung 20, 2 sagt. Er ist aber auch der Feind und Menschenmörder von Anfang an, Johannes 8, 44. Er ist der Feind Gottes als der gefallene Engel, Hesekiel 28 und Jesaja 14. Der Fürst, der in der Luft herrscht, Epheser 2, 2. Der Verleumder, Offenbarung 12. Der Versucher, Matthäus 4. Der Verführer, 2. Korinther 4, 4. Und das Neue Testament nennt ihn auch den Teufel, was noch mehr seinen Charakter als Versucher und Verführer ausdrückt. Denn das war Satan von Anfang an. Er kam, um zu verführen. Damals wie heute. Und wie wird Satan hier bei seinem ersten Auftreten in Gottes Wort beschrieben? Er war listig. Das hebräische Wort für listig bedeutet auch gerissen, hinterhältig, schlau, raffiniert oder sogar weise kann es benutzt werden. Aber auch weil das hebräische Wort vielleicht mal positiv benannt werden kann, hier sehen wir, dass es keine gute Absicht hatte, sondern eine böse. Und das sehen wir im Neuen Testament, hört kurz zu, 2. Korinther 11, 3 sagt, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List. Und das griechische Wort hier für listig hat keine böse, positive Absicht, sondern eine List mit einer bösen Absicht, welche die Septuaginta, also das griechische Alte Testament, hier in 1. Mose 3, 1 benutzt. Das Rieniger Bibellexikon erklärt diese List Satans mit den folgenden Worten, Zitat, List bedeutet ein Handeln, das dem anderen die feindliche Absicht verbirgt, bis es zu spät ist. Meister dieser Taktik ist der Satan, der unter der Maske des Freundes die Menschen zum Ungehorsam gegen Gott verführt. Zitat Ende. Das ist die List. Man täuscht jemand anderen etwas vor, bis es zu spät ist, und dann schnappt er zu. Und das ist so wichtig für uns zu verstehen, von Anbeginn der Zeit, vom Anbeginn der Versuchung der Menschen. Denn die Bibel sagt nicht, dass der Satan gewaltig war, furchterregend und bösartig in dem Sinne, sondern er war listig. Er hatte eine böshafte List. Und das sehen wir in seinen ersten Worten an Eva. Da sagte er, und die Schlange sprach zu der Frau, zu Eva, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Das sind die ersten Worte Satans in Gottes Wort, die wir uns genau anschauen wollen, denn sie sind so wichtig für uns zu verstehen. Denn erstens, und das ist so interessant, zum allerersten Mal hörten Adam und Eva eine andere Stimme. Ist interessant, oder? Zum ersten Mal hörten sie jemand anders reden als Gott. Und diese andere Stimme, die sie hörten, war sofort darauf ausgerichtet, sie zu Fall zu bringen. Warum? Denn zweitens, es war die erste Frage in der Menschheitsgeschichte. Davor gab es keine Fragen. Nichts war fragwürdig. Alles war klar. Aber in dem Moment, wo Satan auftritt, wird Gott in Frage gestellt und seine Schöpfung. Drittens, Satan spricht. Ist auch so interessant. Satan wird hier als der Sprechende als die sprechende Schlange dargestellt. Wir wissen, dass Gott sein Wort, seine Schöpfung zu den Menschen sprechen, oder? Jeden Tag kommuniziert die Schöpfung Gottes zu uns, damit alle Menschen den Schöpfer kennen. Aber es ist wichtig für uns zu verstehen, dass die Gegenseite Gottes genauso zu uns spricht. Jeden Tag. Denn die teuflische, böse, weltliche, verdorbene und vergängliche Welt spricht jeden Tag zu dir. Jeden Tag wird dein Herz mit der Botschaft der Welt bombardiert. Mit allen Angeboten, allen Lüsten, allen Verlockungen, allen Sorgen, allen Ängsten und allen Problemen. Jeden Tag. Und immer wieder ist es die gleiche listige Frage an dich und mich. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Viertens, Satan benutzt hier im Hebräischen den Namen Elohim für Gott anstelle von Yahweh, wie er sich vorher vorgestellt hatte, auch in 1. Mose 1 und 2, wie er gesagt hat, ich bin Yahweh. Und dieser Name Yahweh ist der biblische Name Gottes des Bundes, der Treue. Das ist interessant, wie er schon hier mit einer kleinen Veränderung auf Elohim einfach versucht, von Gottes Treue ein bisschen wegzulenken. Nicht den Bundesnamen nehmen, sondern einfach einen anderen Namen Gottes. Fünftens, wen fragte Satan hier eigentlich? Die Frau, oder? Warum die Frau? Warum nicht Adam? Weil Eva, interessanterweise, das Gebot Gottes in 1. Mose 2, 16 bis 17, nicht direkt bekommen hatte, sondern Adam hat es bekommen. Sie hat es also von Adam gehört und so schleicht sich Satan hier von hinten an die beiden ran, um mit der List die Frau zu verführen. Und sechstens, was sagte die Stimme Satans hier eigentlich nochmal? Was war seine List? Sollte Gott wirklich gesagt haben. Und das hebräische Wort hier für wirklich ist so interessant, denn es bedeutet wie ach, z, pf, ah, pf. Wirklich? Komm schon, erklär mir das mal. Bist du sicher? Also bist du ganz sicher? Das sind die listigen Fragen Satans ausgestreut in unsere Herzen. Aber jede Frage, jede listige Versuchung in unserem Leben hat ein Objekt. Hat etwas, wonach unser Herz trachtet. Eine Begierde, ein Bedürfnis, was wachgerufen wird durch die List Satans. Und die sehen wir hier in dem zweiten Teil von seiner Frage 1b in 1. Mose 3. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Und um die List Satans wirklich ganz zu erkennen, müssen wir uns nochmal anschauen oder endlich anschauen, was hatte Gott eigentlich wirklich gesagt? Geht mal, ihr müsst nicht weit blättern. 1. Mose 2, 16, 17, da finden wir die Aussage Gottes. Da sehen wir, was Gott wirklich gesagt hatte. Da sagt er, von jedem Baum, 16, 17, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Das hatte Gott wirklich gesagt. Doch wie verdrehte die listige Frage Satans hier die Wahrheit? Wieder erstens, Gott hatte Adam gesagt, sie dürfen von allen Bäumen essen, nur von dem einen nicht. Doch Satan verdrehte hier die Aussage Gottes, indem er sagte, dass ihr von keinem Baum essen dürft. Im Hebräischen wurde es sogar noch deutlicher, da heißt es, dass ihr niemals von einem Baum essen dürft. Was für eine Übertreibung Satans. Ihr dürft niemals irgendwas essen. Satan legte hier mit seiner Aussage von Anfang an den Fokus auf das Verbot. Zweitens, dazu lässt er auch nach Belieben weg. Ihr dürft nach Belieben essen, hatte Gott gesagt. Er lässt es einfach weg. Um von der Güte und Fürsorge und Großzügigkeit Gottes immer mehr abzulenken, immer mehr wegzugehen. Dadurch lässt er, dann interessanterweise lässt er auch weg, den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Er erwähnt ihn nicht mal. Eine weitere List, um Eva zu locken, dass der Baum in ihr Gedanken selber kam. Aber warum, wenn wir kurz hier anhalten, warum stellte Satan eigentlich eine Frage, oder? Warum diese Frage? Warum diese List? Warum nicht gleich eine offene Behauptung? Was war eigentlich so listig an seiner Frage? Und das ist ganz wichtig für uns zu verstehen. Satans List sind Zweifel. Satan will Zweifel in uns wachrufen. Und er macht es geschickt durch Fragen, dass wir selber zu der Erkenntnis kommen, durch seine List, indem er die Dinge verdreht und durcheinander wirft. Satan will Zweifel in unsere Herzen ausstreuen, Zweifel an Gott, an seiner Güte, an seiner Gnade, mit dem Ziel, weg von Gott zu gehen und mit dem Fokus hin auf die Verbote. Er sagte, sollte Gott wirklich gesagt haben? Sollte Gott wirklich gesagt haben, hören wir es heute, dass nur Mann und Frau heiraten dürfen? Sollte Gott wirklich etwas dagegen haben, dass du wahrhaftig liebst? Sollte Gott wirklich etwas dagegen haben, dass du ganz glücklich wirst? Sollte Gott dir das wirklich, wirklich vorenthalten, wie du deine Sexualität auslebst? Sollte Gott wirklich etwas gegen Abtreibung haben? Will ein liebender Gott dich wirklich so einschränken? Es sind die gleichen Zweifel, die wir heute hören, ausgestreut in unsere Herzen, die uns dazu bringen sollen, zu fragen, stimmt das wirklich? Satan sagte, ihr dürft es also hier alles nicht tun, was ihr wollt? Och, ihr seid so eingeschränkt, ihr habt keine Freiheit. Was für eine Qual. Hier sind so viele schöne Dinge, die ihr alle genießen könnt. Und dann sagt er einfach nur, wirklich? Das ist die List der Sünde. Sie lässt uns immer wieder auf die Dinge fokussieren, die wir nicht haben, anstelle den Reichtum der Gnade, die wir schon in Christus haben und haben werden in Ewigkeit. Sünde lässt uns immer nach den vergänglichen Dingen mehr trachten als nach Gott. Und ich spreche hier nicht zu Ungläubigen. Man kann immer so denken, naja, ist bei den Ungläubigen so, ja, die trachten so sehr nach der Welt. Aber lass mich dich fragen, hast du schon mal in deinem Leben die Fürsorge und Liebe Gottes angezweifelt? Gab es vielleicht schon mal den einen Moment in deinem Leben? Vielleicht ist es bei dir sogar zurzeit der Fall. Weil er dir zurzeit vielleicht etwas nicht gibt, wonach du so sehr verlangst. Wenn Gott bei dir vielleicht zurzeit Nein oder noch nicht sagt, zweifelst du dann ihn und seine Liebe und seine Fürsorge an? Aber weißt du, dass Nein und noch nicht von Gott auch Teil seiner Liebe ist? Doch viele Christen sagen heute, Gott ist Liebe, damit muss er dir alles geben, wonach du verlangst. Alles! Doch Leute, wenn Gott uns wirklich alles geben würde, wonach wir verlangen, alle Zeit, dann würden wir uns ruinieren, weil wir keinen Plan haben, was wir wirklich brauchen. Doch wer weiß alles? Wer ist perfekt? Wer ist der Geber aller guten Gaben? Es ist Jesus Christus, es ist unser Gott, unser Herr. Dadurch ist alles, was er gibt oder nicht gibt oder noch nicht gibt, perfekt, gut und richtig. Amen. Viertens, sagt Satan hier, sollte Gott wirklich gesagt haben? Nein, Gott hat es nicht nur gesagt, er hat es befohlen. So wichtig aus 1. Mose 2, es war ein Befehl. Es war nicht nur etwas, was er nebenbei gesagt hatte, er hat befohlen, ist nicht von dem einen Baum. Und das ist interessant zu sehen. Wir denken manchmal, oh, ich weiß nicht, was der Wille Gottes ist. Es sind ungefähr 1.500 Befehle in Gottes Wort. 1.500. Da kann man sagen, okay, die über 500 Gebote aus dem Alten Testament sind vielleicht zum Teil nicht mehr wirklich für uns gültig. Aber was mit den 1.050 Befehlen aus dem Neuen Testament? 1.050. Dann wisst ihr was, Gott gibt immer Einschränkungen für die Sein, die er liebt. Und diese Befehle und Einschränkungen sind nicht dazu da, uns Dinge vorzuenthalten oder um zu zeigen, wie unbarmherzig oder Gott in Wirklichkeit ist, sondern die Gebote Gottes sind Leitplanken seiner Liebe für unser Leben. Sie sind Teil seines Schutzes, seiner Güte und seiner Gnade für unser Leben in der Nachfolge ihm nach. Aber genau davon will der Herr, er will Satan weglenken, alles durcheinander werfen, damit wir nur auf das schauen, was wir nicht haben, was Gott uns nicht geben möchte, anstelle den Reichtum, den wir schon längst haben. Und dann sind wir so verdreht manchmal, dass wir wirklich auf die Dinge schauen, die wir nicht haben. Und dass wir uns so alleine fühlen, so einsam, so leer. Aber Leute, es geht nicht darum, was du willst. Es geht nicht darum, wie du dich fühlst. Es geht darum, was Gott gesagt hat. Was Gott dir gegeben hat. Seine Wahrheiten, die wir uns immer wieder vor Augen führen müssen. Das muss unser Inneres erfüllen, damit wir nach seinem ganzen Plan wandeln können. Fünftens, es ist interessant zu sehen, dass Satan hier als nicht als Atheist agiert, oder? Er sagt nicht, ach, es gibt keinen Gott. Hat er dir niemals gesagt, sondern er sagt, hey, 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 ich bin ein Engel des Lichts. Ich weiß genau, was Gott gesagt hat. Er steht hinter der Kanzel mit der Bibel in der Hand und mit biblischen Begriffen und Halbwahrheiten will er uns verführen. Nicht mit der kompletten Unwahrheit, sondern er will alles verdrehen mit seiner List, damit es so wirkt wie echt. Es sind seine listigen und bösen Lügen vermischt mit seinen biblischen Begriffen. Und diesen giftigen Cocktail der Halbwahrheiten präsentiert er uns dann als die absolute Wahrheit. Und wenn wir davon kosten, ist es vielleicht am Anfang noch süß, doch dann wird es bitter. Denn in Wirklichkeit ist Satan der Vater der Lüge. Johannes 8,44. Und das ist seine größte Waffe, zu lügen. Und so raffiniert, dass wir wirklich manchmal denken, es muss die Wahrheit sein. Und er lügt am meisten über wen oder was? Er lügt über Gott und sein Wort. Konstant. Damit du deinen Herrn und seinem Wort anzweifelst. Es ist immer wieder die gleiche listige Frage von Satan an dich und mich, damals wie heute. Hat Gott wirklich gesagt? Und das ist die gleiche Forderung, die damals wie heute war, ist, was ist wirklich wahr? Darauf kommt es hier an. Deine Antwort, deine Entscheidung, deine Reaktion, das ist der Punkt hier in 1. Mose 3, den wir begreifen müssen. Die List ist die Versuchung zur Sünde. Und dieses Selbstgespräch ist so interessant. Dieses Selbstgespräch in uns selbst führen wir doch eigentlich konstant, jeden Tag, oder? Bombardiert mit allen Dingen in dieser Welt, haben wir das Selbstgespräch, was ist wirklich wahr? Was hat Gott wirklich gesagt? Wer ist Gott wirklich? Was sagt sein Wort wirklich? Es sind die Selbstgespräche, wenn wir sagen, ach, ich habe den falschen Partner geheiratet. Er hat immer Schuld. Gott hat einen Fehler gemacht. Oder wenn wir sagen, ach, ich schaffe Kindererziehung nicht. Ich schmeiße einfach hin und verschwinde. Oder meine Kollegen sind so gemein. Ich nehme mir das Leben. Es hat alles keinen Sinn mehr. Oder die Lüste der Welt fressen mich so auf, ich muss einfach nachgeben. Oder ich bin so unglücklich. Wenn ich alles haben würde in dieser Welt, wäre ich endlich glücklich. Das sind die gleichen Selbstgespräche, die wir jeden Tag führen. In den Situationen unseres Lebens, wenn die Not uns drückt, wenn die Probleme groß werden, wenn die Wellen hoch sind, ist die Frage an uns, was ist wirklich wahr? Jakobus 4,1 macht es so deutlich, eine Stelle, die so gut passt, hört einfach kurz zu. Heißt Jakobus 4,1-6, woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr nicht die Schriftrede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt, umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen gibt er Gnade. Was sind die Kämpfe in deinem Leben? Was sind die Kämpfe in deinem Herzen, jeden Tag? Worin steckst du gerade, wo du merkst, Satan in seiner List versucht, dich zu verdrehen? Wo stehst du vor Entscheidungen in deinem Leben, wo du nicht weißt, was es wirklich war? Ob in deiner Ehe, in deiner Familie, bei deinen Freunden, auf der Arbeit, an der Uni, in der Gemeinde, überall und besonders in unserer eigenen Beziehung zu Jesus. Wem folgst du nach? Wem gehorchst du wirklich? Weißt du, was Gott wirklich gesagt hat? Und die Frage ist hier natürlich, die wir beantworten müssen. Wie kannst du eigentlich wirklich gegen die Listen und Angriffe Satans bestehen in deinem Leben? Wie ist es möglich? Wie kannst du gegen Unglauben in deinem Leben wirklich bestehen? Erst recht, wenn die List Satans, die so teuflisch echt aussieht. Wie kannst du es ausmachen? Es ist ganz einfach. Und doch so schwer in der Praxis, oder? Es ist mit der Wahrheit Gottes. Es ist mit Gottes Wort. Nur mit der Wahrheit, der Einwahrheit, kannst du ausmachen, was Lüge ist. Das ist der Grund, warum wir oft in unserem Leben so untergehen, so viele Probleme haben, in so viel Sünde tappen, falsch reagieren, falsche Entscheidungen treffen, uns elend fühlen, weil wir nicht erfüllt sind mit der Wahrheit. Weil wir so leer sind. Wir wundern uns manchmal, dass wir uns Christen nennen und falsch reagieren, aber wenn wir nicht erfüllt sind mit Gottes Wort, wie willst du richtig reagieren? Wie willst du die Lüge ausmachen? Warum hören wir heute in bibeltreuen Gemeinden immer wieder, ja, wo man immer wieder denkt, und ihr habt euch schon auch gedacht, was ist die Lösung? Oh, bitte sag's nicht. Bibel lesen! Warum hören wir das immer? Täglich! Genau. Das ist das gleiche Kinderlied, oder was wir in der Kinderstunde hören. Lies die Bibel, bet, wann? Jeden Tag. Wenn du was? Wachsen willst. Jetzt ist die Frage mal ganz praktisch. Was bedeutet eigentlich wachsen? Wachsen. Was bedeutet wachsen? Indem du Berge versetzen kannst. Indem du 50 Menschen zum Glauben bringst. Indem du endlich hörst und kapierst, dass du nach Afrika als Missionar gehen musst. Was bedeutet wachsen? In diesem einfachen Kinderlied. Es bedeutet, ganz einfach, dass du die listigen Angriffe Satans, der Sünde, in deinem Alltag abwehren kannst. Indem du die Zweifel und Lügen Satans ausmachst und sie einfach wegwischst mit der Wahrheit. Weil du so erfüllt bist mit der einen Wahrheit Gottes. Das bedeutet es, zu wachsen. Das bedeutet es, weise zu werden. Angewandte Wahrheit. Dann kannst du in deinem Leben wirklich erklären, mit Gottes Wort, was Gottes Plan für die Ehe, die Liebe und das Leben ist. Kannst du für dich beantworten, wenn die Probleme groß sind, Dinge passieren, kannst du mit den biblischen Wahrheiten dir und anderen Menschen erklären, was wirklich los ist, worauf du dich fokussieren solltest, wem du glauben solltest. Satan hinterfragt alles. Also bist du bereit? Sei dir eine Sache bereit. Bewusst, er ist bereit, dich allzeit zu verführen. Alle Zeit. Wenn er dich mit halben Versen oder verdrehten biblischen Aussagen angreifen will, kennst du dann die ganze Wahrheit. 1. Thessalonicher 2,21 sagt, prüft alles. Das Gute haltet fest. Haltet euch fern von dem Bösen. In jeglicher Gestalt, das ist so interessant, oder? In jeglicher Gestalt, wie das Böse auftritt, selbst als ein Engel des Lichts, selbst trügerisch echt, prüfe und das Gute halte fest und weiche vom Bösen. Ja, dafür muss unser Herz bereit sein. Dafür muss unser Herz erfüllt sein. Daher, was ist das Wichtigste, was wir brauchen in unserem Leben, in unserem Herzen, mit Gottes Wort? Was brauchen wir? Was ist das Bewusstsein, der Schutz unserer Sinne? Wir müssen glauben und vertrauen. Das ist einer der größten Dinge. Die Zweifel versuchen die ganze Zeit am meisten zu knabbern an unserem Glauben und unserem Vertrauen, an unserem Glauben, was Gott wirklich gesagt hat, unserem Vertrauen, was er uns wirklich zugesagt hat. Das ist täglich der Kampf. Dass wir von unserem Glauben abweichen. Glauben, wie gut Gott ist. Glauben, wie reich er segnet. Glauben daran, dass er wirklich perfekt ist, souverän ist, alles in seiner Hand hat. Und wirklich Vertrauen in Ausdauer, in Langmut. Sprüche 3, 5 bis 7 sagt, vertraue auf den Herrn. Von ganzem Herzen. Und dann kommt's. Und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Halte dich nicht selbst für weise. Fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Eigentlich können wir hier schon schließen jetzt. Jesus sagte auch immer wieder, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt. Hat Jesus immer wieder. Glauben ohne zu zweifeln. Matthäus 17, 20 war das. Die Frage ist doch, was wir uns immer wieder stellen, was ist eigentlich Glaube? Was ist Glaube? Wir wollen alle mal wissen. Alle mal wissen. Wir wollen sehen. Hebräer 11, 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Das ist der ganze Punkt. Du brauchst es nicht sehen. Du sollst glauben. Du brauchst die Überzeugung in deinem Inneren, dass es echt und wahr ist. Eine Überzeugung, die Gott dir schenkt, durch sein Wort. Was wahr ist. Darauf sollst du vertrauen. Daran sollst du glauben. Damit sein Wort dich erleuchten kann. Damit du in das Licht aus der Finsternis kommst. Und damit du den wahren, guten, treuen, lieben, barmherzigen und gnädigen Gott wahrhaftig erkennst. Denn nur dann kannst du die listigen Angriffe Satans auf dein Herz, dein Leben wirklich abwehren. Und auch dann, wenn du fällst, dann versinkst du nicht in dem Sündenschlamm, in dem wir immer wieder stecken. Hebräer 12 sagt es, glaube ich, eins. Diese leicht umstrickende Sünde, wir können sie abwehren, wenn wir im Licht sind. Und auch dann, wenn wir mal fallen, wie ein, zwei Mal im Jahr, auch dann gehst du nicht unter, sondern gehst zu deinem Herrn. Du rennst zu ihm und bürgst dich bei ihm, weil du weißt, bei ihm allein ist Wahrheit, bei ihm allein ist Schutz. Doch, wie reagierte Eva? Wir sind ja in 1. Mose 3. Wie reagierte also Eva auf diese listige Frage Satans? Wie war ihr Selbstgespräch gegen die Unwahrheit, gegen die Lüge, gegen den Zweifel? Und das bringt uns zu unserer zweiten Reaktion, wie du auf die Angriffe des Satans, der Sünde, des Unglaubens reagieren musst und kannst. Zweitens, lass dich nicht von seinen Lügen oder von den Lügen verleiten. 2 bis 3, in 1. Mose 3 heißt es dann, da sprach die Frau zur Schlange. Von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Satan verwickelte Eva also hier in ein Gespräch, in welches sie nie hätte einwilligen dürfen. Denn Eva hätte doch ganz einfach sagen müssen, hey, warte mal. Hier ist eine Frage, ich gehe zu meinem Mann, oder? Wäre doch das Beste gewesen. Oder ich gehe zu Gott, wäre noch besser gewesen. Oder sie sagen müssen, hey, Schlange, hör auf mit den Zweifeln, hier ist nicht zweifelhaft. Oder sie hätte sagen müssen, eine Schlange redet. Es hätte alles passieren können. Aber nein, Eva antwortet. Und was so falsch an der Aussage Evas ist, müssen wir auch ganz genau verstehen. Erstens, sie lässt auch die Großzügigkeit Gottes aus 1. Mose 2, 16 weg, indem sie nicht mehr sagt von allen Bäumen oder nach Belieben, denn sie sagt, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Also wieder die List fing langsam an. Sie guckte nicht mehr auf den allen Bäumen nach Belieben, sondern sie reduziert das einfach nur eine nüchterne Aussage. Das Herz fing an, von der Güte mehr und mehr wegzuschauen und hin auf das, was sie nicht hatte. Denn zweitens, sie lässt auch den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen weg. Ist ganz interessant, oder? Aber dabei fügt sie ein interessantes Detail hinzu, denn sie sagt, wo steht nämlich der Baum? In der Mitte. Ist so interessant, oder? Kann man sich fragen, wie oft war Eva eigentlich schon an diesem Baum in der Mitte vorbeigelaufen? Vielleicht natürlich bis dahin ohne Versuchung, denn sie brauchte erst die Zweifel in ihrem Herzen, die wachgerufen wurden. Aber Leute, so sind wir doch auch oft in unserem Leben, oder? Wissen wir nicht oft, von wo die Angriffe unseres Lebens kommen? Wissen wir nicht oft ganz genau, was auf uns zukommt, wo wir schwach sind, wo wir versucht sind? Und doch werden wir ertappt in Versuchungsnähe. Wir stehen viel zu oft am Klippenrand, anstelle so weit wie möglich weg von ihm. Und dazu zeigt sich auch dieses Detail hier, dass sie sagte, der Baum, der in der Mitte des Gartens steht, bedeutet also, sie war noch nicht bei dem Baum. Denn sie nannte ja diesen Baum in der Mitte des Gartens. Wenn ich also sagen würde, ich stehe an der Kanzel der Gemeinde, warum sagst du nicht, ich stehe hier? Oder ich stehe beim Baum? Kann man sagen, vielleicht war sie noch bei Adam, irgendwo in der Nähe, weiter weg vom Garten. Vielleicht hatte sogar noch Adam passiv zugehört. Aber mit jedem Wort entfernte Evas Herz sich von Gott, indem sie dann in Vers 6 direkt am Klippenrand stand. Drittens, Eva übertreibt hier auch, indem sie dem Gebot Gottes sogar noch etwas hinzufügt und es verschlimmert, indem sie sagt, rührt sie auch nicht an. Eva folgte dem Lockruf ihres Herzens, des Zweifelns, sodass sie vollkommen aus den Augen verlor, dass Gott gesagt hat, eigentlich dürft ihr alle Bäume anfassen, von allen Bäumen genießen. Jetzt ging sie aber so weit zu sagen, rührt nichts an. Viertens, sie spielte die Konsequenzen auch runter, indem sie sagt, ihr werdet sterben. Nee, Gott hat gesagt, ihr werdet gewisslich sterben, gewisslich. Der Tod würde kommen. Fünftens, Eva nennt Gott auch hier nur, auch nur Elohim anstelle Yahweh. Mehr und mehr schloss sie sich den Worten Satans an. Und sechstens lässt sie auch weg, dass es ein Befehl war. Ein so wichtiger Punkt. Warum denn? Ein Befehl Gottes fordert Unterordnung und Gehorsam. Doch wenn du dich auf den Weg der Sünde machst, ist doch oft in unserem Leben so, oder? Wenn wir wissen, was falsch ist, aber wir machen uns auf den Weg, was wollen wir nicht hören? Den Befehl Gottes. Wir ignorieren ihn, weil wir wollen unsere Sünde ausleben. Deswegen sage ich oft in der Seelsorge, wenn die sagen, oh ja, er kämpft mit der Sünde, dann sage ich, wie kämpft er denn? Wie? Wir kämpfen oft gar nicht, sondern wir folgen eigentlich. Sollten lieber ehrlich sein, damit wir Buße tun können. Das war die Rebellion Evas, die sich immer mehr wegbewegte. Und diese beiden Extreme bei Evas Aussage finden wir heute zuhauf. Das Herunterspielen und Weglassen von Gottes Wahrheiten oder das Hinzufügen von vermeintlichen Wahrheiten oder das Übertreiben, oder? Wir finden beide Extreme heute in der Christenheit so sehr und auch in unserem Leben. Wir sehen die liberalen und gesetzlichen Gemeinden, aber wir finden auch solche, die sagen, sie sind bibeltreu und dann aber sagen, ah, man muss den tiefergründigen Sinn finden. Oder man muss es im Zeitalter von heute betrachten, den übertragenen Sinn sehen. Doch Leute, Gott warnt in seinem Wort so sehr davor, wenn wir dem Wort etwas hinzufügen oder von dem Wort wegnehmen. Offenbarung 22, ganz am Ende der Schrift, sage ich ganz einfach hinzublättern, sagt Gott zu uns, fürwahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört. Wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen sein Teil vom Buch des Lebens und von der heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Wer bewusst hinzufügt oder bewusst hinwegnimmt, wird gerichtet werden. Denn es kommt nicht darauf an, was du denkst über Gottes Wort, was du fühlst über Gottes Wort, selbst was du irgendwann mal gehört hast über Gottes Wort. Es geht darum, ob du wirklich Gottes Wort ganz kennst. Im Kontext, in der ganzen Wahrheit. So wie Gott es durch den Autor, durch den Heiligen Geist auch wirklich aussagen wollte. Jetzt vielleicht fragst du dich, ja, wie ist es überhaupt möglich? Wie soll ich? Ich bin vielleicht gerade erst gläubig. Gute Frage. Komm in eine Gemeinde, wo Gottes Wort wirklich verkündigt wird. Das ist, was Gottes Wort fordert. Christsein, Plural, Leib, Gemeinde. Damit du nicht nur die Snacks genießen kannst, die Gemeinschaft, neue Freunde, sondern Gottes Wort erklärt, ausgelegt, was es wirklich bedeutet. Damit du den listigen Angriffen Satans wirklich widerstehen kannst. Denn selbst Jesus Christus, auch so interessant, der Sohn Gottes und Gott selbst, als er von Satan versucht wurde, Matthäus 4,1, wie antwortete er bei allen drei Fragen? mit Gottes Wort. Er benutzte drei Stellen. Wie viel mehr wir gefallenen, sündigen Menschen sollten, wenn wir angegriffen werden, mit Gottes Wort erfüllt sein und reagieren. Haben wir so, so nötig. So verdrehte Satan mit seinen Zweifeln und mit seinen Lügen das Herz von Eva, sodass sie dem teuflischen Weg folgte. Und Satans erster Angriff in Vers 1 war noch ausgerichtet, nur Zweifel in das Herz zu streuen. Doch als Eva folgte und sich mehr und mehr entfernte von Gott und seinem Wort und seinen Aussagen, ging Satan in den Totalangriff über bei unserer dritten Reaktion, wie du auf die Angriffe der Sünde des Unglaubens reagieren kannst. Drittens, lass dich nicht von den Begierden verdrehen. Lass dich nicht von den Begierden verdrehen. Verse 4 und 5 sehen wir jetzt weiter. Da sprach die Schlange zur Frau. Also erst die Frage, dann Evas Antwort und jetzt legt Satan los. Da sprach die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Als Evas Herz sich von Gott entfernte, schlug die Schlange zu. Mit vollem Angriff. Mit erstens der ersten offenen, klaren, direkten Lüge der Menschheitsgeschichte. Er sagte, keineswegs werdet ihr sterben. Oder noch genauer, ihr werdet niemals sterben. Satan bestreitet Gottes Aussage und sagt, glaubt ihm kein Wort. Ach, das stimmt nicht. Wieder zack. Und damit macht sogar Satan Gott zum Lüger. Ist interessant, oder? Er macht Gott, Gott hat das gesagt. Satan machte Gott zum Lügner. Das ist der Durcheinanderwerfer. Er macht aus der Lüge Wahrheit und aus der Wahrheit Lüge. Das ist, was Satan ständig macht in unserem Leben. Als der Engel des Lichts. Indem er behauptet, er wüsste, was Gott wirklich gesagt hat. Denn er kennt die Bibel sehr gut. Aber nur, um das Wort so zu verdrehen, damit du der Lüge letzten Endes glaubst, als die Wahrheit. Deswegen musst du die eine Wahrheit kennen. Und es sind die gleichen Lügen, die wir heute hören. Keineswegs werdet ihr sterben, wenn ihr lebt und liebt, wie ihr wollt. Dafür gibt es keine Konsequenzen. Glaubt ihm kein Wort. Das hat Gott nicht wirklich gemeint. Genieße alles, was du willst und was du haben willst, wann du es willst und nenne dich Christ oder wie auch immer, aber lebe doch einfach, wie du bist, ohne Einschränkungen, denn Gott hat das eigentlich wirklich für dich gewollt. Lebe nicht so eng, gesetzlich. Nimm doch alles nicht so ernst. Mach, was du willst und mach dir keinen Kopf und sei dir bewusst, du kommst in den Himmel, denn du lebst für immer. Die gleichen Lügen, die wir heute hören. Jeden Tag ausgestreut in unsere Herzen, die Herzen der Menschen, die draußen umherlaufen, auch heute hier außerhalb der Gemeinde. Und dennoch ist es die gleiche Entscheidung an dich und mich jeden Tag, auch bei dieser Aussage. Was ist wirklich wahr? Was hat Gott wirklich gesagt? Wem folgst du in deinem Leben? Denn Gottes Wort sagt ganz klar, der Lohn der Sünde ist der Tod. Römer 6, 23. Sünde muss also benannt werden. Es ist eine teuflische Lüge heute, dass wenn du Sünde aussprichst oder ansprichst, dass es böse oder lieblos ist. Aber es ist die größte Hassbotschaft, die du heute bringen kannst, ist, indem du Sünde verschweigst. Natürlich sollen wir es in Liebe ansprechen, aber indem wir die Wahrheit ansprechen, was Sünde wirklich ist. Denn nur dann, wenn Sünde angesprochen ist, kann auch Heilung und Vergebung stattfinden, richtig? Sobald die Lüge unter den Tisch fällt und nicht mehr angesprochen wird, gibt es keinen Raum für Vergebung. Das heißt noch lange nicht, dass das Gericht dann nicht folgt. Daher ist der Aufruf zur Buße ein Aufruf der Liebe, weil nur dann Gott wirklich vergeben kann, wenn du zu ihm kommst und alles vor ihm ausgießt. Und das ist auch gewirkt durch seine Gnade, was es Römer 6, 23 im zweiten Teil sagt. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das ist die Gnadengabe. Zweitens, Satan sagte hier in Vers 5 zu Eva auch, dass wenn sie von der Frucht essen würde, werden ihre Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Eine weitere, so bekannte Lüge heute. Ihr werdet frei sein. Frei wie Gott, damit ihr tun könnt, was ihr wollt und ihr könnt alles erkennen. Satans Versuchung klingt so verlockend. Und es war das Gleiche, was er auch wollte. Jesaja 14, er wollte so sein wie Gott. Genau das Gleiche sagt er hier Eva. Ihr werdet sein wie Gott. Und auch bei der Versuchung Christi, in Matthäus 4, sagt er in Vers 8, alle Königreiche der Welt will ich dir geben, wenn du mich anbetest, sagte er zu Gott, dem Sohn Gottes. Doch wem gehören alle Königreiche? Wer allein kann dich retten? Es ist Jesus. Martin Luther sagte einmal, es ist des teuflisch natürliches Gift, dass der Mensch schlauer und größer sein will, als es von Gott bestimmt wurde. Denn so zu sein wie Gott, musste sich wundervoll für Eva angehört haben, auch wenn sie keine Ahnung hatte, was es wirklich bedeutete, aber einfach danach streben blind und einfach gehorchen oder zuhören. Denn Satan warf alles durcheinander. Drittens, Satan spricht hier interessanterweise auch im Plural. Ein weiterer Indikator, dass vielleicht Adam noch zu diesem Punkt bei Eva war, denn er sagte die ganze Zeit, euch, ihr, um dieses Gemeinschaftsgefühl der Sünde, nicht nur für dich alleine, ihr könnt es zusammen genießen, tut es zusammen und ihr könnt zusammen sein wie Gott. Und das bringt uns auch gleich weiter zu unserer vierten Reaktion, wie du auf die Angriffe Satans reagieren kannst in deinem Leben, die Angriffe der Sünde des Unglaubens. Viertens, lass dich nicht von der Sünde verderben. Lass dich nicht von der Sünde verderben. In Vers 6, nachdem also Satan in Totalangriff übergangen wird, heißt es dann, und die Frau sah. Auf einmal steht sie dort. Sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Betäubt von den listigen Fragen und von dem Angriff Satans, folgte Eva nun dem Lockruf der Freiheit. Und nachdem sich ihr Herz neigte, folgte nun auch ihr Körper, indem sie vor diesem Baum am Klippenrand stand und von ihm aß. Und hier sehen wir die dreifache Versuchung, die wir auch kennen aus unserem Leben, auf alle Sinne ausgerichtet, aus 1. Johannes 2, Vers 16. Die Versuchung des Fleisches, der Baum war gut zu essen, welche das Verlangen nach verbotenen Dingen zum Ausdruck bringt. Ein verbotenes Verlangen durch selbstsüchtige Lüste. Zweitens, die Versuchung der Augen. Der Baum war auch eine Lust für die Augen, heißt es. Sünde zielt immer auf alle Sinne ab. Und dann drittens, die Versuchung des Hochmuts. Der Baum war begehrenswert, weil er weise macht. Das ist das Gleiche, wie wir heutzutage versucht werden. Das Fleisch, Auge, Hochmut, alle Sinne. Und dann Vers 6, und sie nahm von der Frucht und aß. Und sie aß. Und der finale Schritt war dann, dass sie jemand anders noch mit hinabzog und in die Sünde einbezog. Und dann gab sie auch in Vers 6 ihren Mann, der bei ihr war. Und er aß. Jetzt stellt man sich die Frage, wo kam Adam auf einmal her? Und es gibt so viele Bücher, die beschreiben von wegen, Adam war die ganze Zeit da, passiv dabei. Ja, am Anfang war er passiv dabei. Aber hier, es ist interessant, im Hebräischen, wenn man ein bisschen weiter studiert, wird ein Wort benutzt, der bei ihr war oder der mit ihr war. Dieses mit oder bei, je nachdem, welche Übersetzung du hast, ist im Hebräischen ein Wort, was nicht unmittelbare Nähe beschreibt. Es bedeutet so viel wie, ich bin in der Gemeinde mit Nick Kalina, aber Nick ist im Kinderraum und ich bin hier. Aber ich kann trotzdem sagen, wir sind in der Gemeinde. Ich bin mit ihm in der Gemeinde. Wenn Gott der Perfekte ist, sein Wort perfekt ist, seine Grammatik perfekt ist, warum benutzt dann das Wort Gottes hier nicht et im Hebräischen, was eine unmittelbare Nähe, wenn ich sagen würde, Christian ist bei mir, er ist unmittelbar neben mir. Was bedeutet es? Eva machte sich auf den Weg zu Adam, nachdem sie selber zum Baum gegangen ist, um ihm zu geben. 1. Timotheus 2, 14 sagt es auch, unterstützend, Adam wurde nicht verführt. Die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Doch Evas Sünde betraf auch Adam, jedoch willigte Adam ein, ohne verführt zu werden. Und deswegen heißt es in Römer 5, Vers 12, darum gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und die Sünde der die Sünde der Tod und der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, wie, weil sie alle gesündigt haben. Als Adam sündigt, zog er alles mit sich hinab, wie wir es heute sehen in unserer Welt. Leute, das ist die vernichtende Wahrheit aus 1. Mose 3, dem Fall des Menschen durch die List und Versuchung des Satans. Und wenn du diesen Sündenfall nicht verstehst, dann wirst du auch nicht verstehen, warum die Welt heute so ist, wie sie ist, warum du heute noch genauso in Sünde fällst wie damals, wie Eva. Und ich hoffe, ihr konntet es erkennen, wie wir genauso reintappen. Aber wenn du diesen Sündenfall nicht verstehst, dann wirst du auch nicht verstehen, warum der Rest der Schrift von dem Plan Gottes der Erlösung spricht. Von einer Erlösung, die jeder von uns nötig hat. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit Gottes, sagt Römer 3, 23. Doch das Schöne ist, es gibt Hoffnung. Und allein schon in 1. Mose 3, 15 wird uns erwähnt, angekündigt, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Derselbe soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn die Ferse stechen. Jesus Christus ist der ultimative Same der Frau, der Erlösung brachte durch seinen Tod am Kreuz, indem er für uns litt, alle unsere Sünde am Kreuz trug, für alle, die an ihn glauben. Und der auch die Auferstehung brachte zum Leben für die, die glauben, 1. Korinther 15, 22, denn gleich wie die in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht. Die Ursünde des Menschen ist es, nicht zu glauben, sondern sich in den Zweifeln, den Lügen, den Begierden und allen anderen Sünden der Welt ergehen zu lassen, verführen zu lassen, verdrehen zu lassen. Aber das muss nicht so sein. Wenn Jesus Christus dein Herr ist, du ihm dein Leben übergibst, wenn du sein Wort ganz nachfolgst, wenn du auf ihn ganz vertraust und das jeden Tag, dann wirst du es mehr und mehr schaffen, gegen die listigen Angriffe Satans in deinem Leben standzuhalten. Nicht perfekt, aber mehr und mehr durch seine Gnade. Allein wenn du mit Gottes Wort erfüllt bist und auf Jesus Christus ausgerichtet bist. Denn Jesus, er allein, ist der Retter von Sünde und Tod. Amen. Lass mich noch kurz beten. Treuer Gott und Vater, wir wollen dir danken für dein Wort. Und wir sind so überwältigt von deiner Wahrheit, wenn wir hier sehen, dass nach zwei Kapiteln, im dritten Kapitel der Schrift schon der Sündenfall kam, wir ein wenig später schon sehen, dass das Trachten des Menschen allezeit böse ist. Und so sehen wir das schon seit tausenden von Jahren, wie der Mensch nur eine Sache im Sinn hat, sich gegen seinen Schöpfer aufzubäumen und dich abzulehnen. Und Herr, wir müssen nicht weit gucken, um diese Ablehnung zu sehen. Herr, viel zu oft, obwohl wir dich kennen, obwohl wir in die Gemeinde gehen, vielleicht schon jahrelang, jahrzehntelang, obwohl wir dich so sehr kennen, dein Wort schon so oft gehört haben, Herr, fallen wir so oft in diese listigen, verdrehten, verlogenen Verführung Satans, der Sünde in unserem Leben. Herr, und der einzige Grund, warum das so ist, ist, weil wir zweifeln, weil wir den Unglauben mehr folgen, den Lügen mehr folgen wollen als dein Wort, weil wir keine Ausdauer haben, weil wir keinen Langmut haben, weil wir einfach zu nervös sind und zu unruhig. Oh Herr, wir möchten diese Sachen wirklich vor dir bekennen und dich bitten, dass du uns einmal mehr heute ermahnst, ermutigst, tröstest, anfachst, dass wir den Weg der Nachfolge wirklich ganz gehen, indem wir endlich begreifen, dass dein Wort Wahrheit und Leben ist und dass wir deinem Wort essen jeden Tag, es in unseren Herzen tragen, es als Verteidigung für alle Angriffe nehmen, auf alle unsere Sinne. Also Eva und Adam gefallen sind, so fallen wir auch heute noch. Aber Herr, schenke, dass wir gemeinsam als Gemeinde, als Geschwister, als Christen zusammenstehen, einander helfen, einander aufhelfen, füreinander da sind, Buße tun, schnell sind zu vergeben, so wie du schnell bist zu vergeben. Und Herr, wir preisen dich dafür, dass du uns nicht in diesem verlorenen, sündigen Zustand gelassen hast, sondern dass du einen Erlösungsplan erzählst, den Rest der Schrift. Wie du trotz unserer Schuld und Sündenablehnung, obwohl wir dich ans Kreuz geschlagen haben, bist du, Jesus, für uns gestorben. Das ist etwas, was uns so erfüllen sollte, was wir auch jetzt zum Ausdruck bringen wollen, wenn wir weitere Lieder singen. Dass wir es nicht passiv tun oder einfach nur nebensächlich, sondern dass wir begreifen, wir sind hier, um dich anzubeten, weil du als Gott für mich als Sünder starbst, dass ich leben darf, nicht nur heute, sondern in Ewigkeit, zu deiner Ehre. Amen.